Herzlich willkommen zur Zukunftsschmiede. Mein Name ist Julia Post, ich bin Landtagsabgeordnete aus München und ich bin überzeugt, die Art und Weise, wie wir Politik machen, die braucht dringend ein Update. Genau darüber reden wir heute mit Dr. Paula Pichotta. Sie ist Mitglied des Deutschen Bundestags und Ärztin. Und mit ihr spreche ich darüber, macht Politik eigentlich krank und ist das vielleicht auch an manchen Stellen so gewollt? Wir reden so ein bisschen über die Schlangengrube Bundestag und wo Politik vielleicht eben oft auch ungesund ist oder sich auf unsere Gesundheit auswirken kann und wo das vielleicht auch manchmal ganz bewusst von politischen MitbewerberInnen eingesetzt wird.
Ja, liebe Paula, passend vielleicht zum Thema unserer Folge. Wie geht's dir?
Heute ganz aufgewühlt. Wir hatten mal wieder die Polizei im Büro heute Morgen. Das passiert hier gar nicht so selten. Ist ja vielleicht auch, zeigt ganz gut, dass Grüne in unterschiedlichen Teilen des Landes schon auch in unterschiedlichen Realitäten manchmal so ein bisschen leben. Und du musst hier schon einen Fell haben, auch als Mitarbeiter, ne? Dass du das hier immer alles so gut wegstecken kannst. Genau, aber ansonsten geht's mir super. Wir haben gerade 3 Wochen, die wir nicht in Berlin sein müssen. Und die sind für die psychische Gesundheit immer die besseren Wochen.
Warum ist das so?
Naja, es ist schon so, dass natürlich die Berliner Sitzungswochen sehr verdichtet sind. Das ist das eine. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass Machtkämpfe vor allen Dingen auch in den Sitzungswochen dann natürlich auch spürbarer sind als in Wahlkreiswochen. Ne? Weil man auch einfach... Also das habe ich zum Beispiel in Berlin gelernt, wie man beobachtet, wie Leute miteinander interagieren, wie sie beobachtet werden, mit wem sie interagieren. Also letztendlich ist im Bundestag nicht nur vieles auf Kamera festgehalten, sondern auch quasi jeder Zentimeter ist vermachtet und man wird mehr oder weniger auch stark beobachtet. Und das sind alles so Punkte, plus da gibt es natürlich auch viele unangenehme Treffen, neben den produktiven Treffen. Das sind alles Punkte, die einfach Berlin sehr anstrengend machen.
Du hast vor kurzem einen Beitrag veröffentlicht, wo du sehr klar gesagt hast, Politik ist eigentlich ungesund. Du bist ja selber Ärztin und hast über das Thema Politik und Gesundheit gesprochen und auch dazu gesagt, und das ist auch oft so gewollt. Was ist denn aus deiner Sicht, was sind da so die zentralen Strukturen im politischen Betrieb, die ja eigentlich systematisch die Gesundheit schädigen?
Na, es ist schon so, also wenn man sich vielleicht anschaut, wer so aus der Politik rausgeht und wer bleibt, dann ist es so, dass quer durch die Fraktionen eigentlich die Leute sagen, dass von Bundestagswahl zu Bundestagswahl eigentlich von den netten Leuten immer weniger übrig bleiben und umso härter, umso machtpolitischer, teilweise auch umso persönlichkeitsakzentuierter Leute sind, umso eher bleiben sie da. Also ich habe irgendwie mal formuliert, einen Bundestag, in dem Jens Spahn und Alice Weidel bleiben, aber Kevin Kühnert und Robert Habeck rausgehen, ist vielleicht ein Ausdruck davon, dass wir uns gerade eher in eine falsche Richtung bewegen. Also ganz viel läuft natürlich darüber den politischen Gegner so stark in Prozesse und Arbeitsabläufe und Krisenkommunikation und so weiter einzubinden, dass er für produktive Arbeit gar keine Zeit mehr hat, dass er an seine psychologischen Grenzen kommt, dass er in Richtung Burnout geht. Weil dann wird er natürlich auch unwirksam und dann habe ich ihn auch ausgeschaltet. Das passiert zwischen verschiedenen Fraktionen, das passiert aber auch innerhalb von Fraktionen. Dann, was du ja in Berlin ganz, ganz, ganz viel hast, ist dieses quasi, dass Leute über Leute hinter deren Rücken reden. Das wird extrem viel gemacht. Es werden Gerüchte in die Welt gesetzt, die nicht stimmen. Aber weil im Bundestag halt auch viel auf Hören und Sagen beruht, ist es so, dass du dann plötzlich merkst, das hat auch die Monika Grütters mal ganz toll beschrieben. Die war ja mal quasi Bundesbeauftragte für Kultur und Medien. Die hat dann mal geschrieben, wenn du so einen Raum betrittst und plötzlich sagen die Leute nicht mehr Hallo. Oder plötzlich wenden die Leute sich ab, wenn du den Raum betrittst. Dann weißt du, es läuft gerade wieder irgendeine Kampagne gegen dich in der Partei oder im Ausschuss. Und das ist tatsächlich so. Und auch in allen Parteien und auch zwischen Parteien. Und wenn du das merkst und wenn du dann auch merkst, du hast keine Andockpunkte mehr. Menschen sind ja auch soziale Wesen. Du wirst gezielt ausgeschlossen und so weiter. Das sind zum Beispiel auch Punkte, die Leute sehr unterschiedlich stark auch psychologisch fertig machen. Und dann ist es natürlich so, dass es früher sehr viel so war, dass natürlich der klassische, was weiß ich, unionsmännliche Abgeordnete über 50 in der Berliner Sitzungswoche immer allein in Berlin ist, von einem Empfang zum anderen geht, sein soziales Umfeld nicht hat, und dann getrunken wird oder andere Sachen konsumiert werden. Das wird weniger. Aber das, was spannend ist, ist, dass es, glaube ich, einfach nur jetzt andere Kompensationsmechanismen gibt. Und das, was ich so spannend fand, ist, wie viele Kollegen sich dann doch immer mal wieder für 3 Monate mit einer Burnout-Diagnose ausklinken müssen. Da wird es dann sehr, sehr deutlich. Also es ist nicht nur das, was immer alle sagen, ne? Die hohe Termindichte und der Druck in den sozialen Medien. Sehr, sehr viel an ungesunden Stressfaktoren und Risikofaktoren für Burnout und Co. sind einfach auch die Arten und Weisen, wie in Berlin dann auch Machtkämpfe ausgetragen werden.
Das ist jetzt, glaube ich, irgendwie das, was sich auch viele Menschen so klassisch unter einem Politikbetrieb vorstellen, die auch nicht Teil davon sind und vielleicht so sagen würden, ja, das ist so Haifischbeckenpolitik und deshalb habe ich da auch gar keine Lust, reinzugehen und mitzumachen, weil das ja viele erwarten. Und ich glaube, im Kleinen beginnt es ja auch schon wirklich auf Ortsverbandsebene, auf Kreisverbandsebene, auch wirklich im Ehrenamt. Das ist wahrscheinlich nur so die Spitze des Eisberges, dass man es in den Parlamenten und in der vergangenen Legislaturperiode war es ja auch Teil von einer Regierungsfraktion, wo man ja auch wirklich an der Macht sitzt und wo es auch wirklich um Sachen geht. Du hast in deinem Beitrag ganz konkret beschrieben, Schlafentzug, Kontrollverlust, Drohungen und Demütigen so richtig als Mittel politischer Auseinandersetzungen. Warum wird das bis heute eigentlich so akzeptiert und warum gilt es irgendwie immer noch als, ja, so ist halt der Politikbetrieb?
Na, ich glaube, so akzeptiert ist es gar nicht. Und ich glaube, in linken Parteien noch weniger als in rechten. Und es wird halt einfach sehr intransparent gemacht. Also zum Beispiel gibt es halt so Phänomene, wenn du weißt, jemand hat, dem geht's, der ist, wird erst im Laufe des Tages fit, ne? Und dann drückst du dem halt eine Videokonferenz oder ein erzwungenes Treffen nach dem anderen morgens um 7 rein. Also machst du Leute mürbe. Was es halt auch gibt, ist zum Beispiel, dass dann umso kleiner die Runde wird, umso mehr wird geschrien. Und das ist dann aber natürlich auch für die, die angeschrien werden, vielleicht auch wenn die dann tatsächlich zum Beispiel die Fassung verlieren, unglaublich schambehaftet. Und deswegen dringt es nicht nach außen. Plus, das ist natürlich dann auch immer ganz schwierig, das anzusprechen, weil du willst ja auch nach außen nicht als Nestbeschmutzer gelten. Erst recht nicht, wenn gerade Landtagswahlkämpfe oder sowas sind. Aber ich glaube, das, was man einfach wissen muss, ist, dass auch Parteien, die nach außen sehr modern, progressiv und vor allen Dingen auch bei Arbeitnehmerrechten immer sehr, sehr fordernd auftreten, dass die nach innen oft das nicht leben, was sie nach außen predigen. Da kann ich jetzt natürlich leichter über eine Linkspartei oder eine SPD reden. Und ich würde auch sagen, dass in anderen Parteien Machtkämpfe im Schnitt definitiv noch mal härter ausgetragen werden als bei uns. Ich glaube, deswegen hast du bei uns noch relativ viele, die tatsächlich auch dabei bleiben. Ich habe immer gesagt, bei uns wurden, also gerade, glaube ich, so in der Robert- und Annalena-Zeit, wo es immer nach oben, oben, oben ging, immer mehr Mandate, Wahlerfolge, Wahlerfolge, Wahlerfolge. Das befriedet natürlich auch ein Stück weit eine Partei nach innen und schwächt Machtkämpfe ab. Und da haben, glaube ich, viele bei uns auch eine politische Heimat gefunden, die bei einer Linkspartei oder bei einer SPD es niemals länger als irgendwie 3 Monate ausgehalten hätten. Und ich glaube, das ist aber ganz wichtig, damit auch solche Leute, die halt einfach sagen, also Psychoterror und so weiter gebe ich mir nicht, da mache ich den Parteien einfach nicht mit. Es wäre schade, wenn es keine Heimat mehr für diese Leute gibt, weil wir tatsächlich in anderen Parteien sehen, durch den Aufstieg der AfD sind ja eigentlich gerade alle anderen Parteien unter Druck und verlieren. Also jetzt mal mit kleinen Ausnahmen Linkspartei nach oben jetzt in den letzten 14 Monaten abgesehen. Und das führt dazu, dass auch Machtkämpfe in Parteien stärker und härter werden. Und das führt halt dazu, dass die Leute, die nicht ganz so viel bereit sind, irgendwie da psychologisch auszuhalten und auch irgendwie einzustecken und wegzustecken, dass die dann eher weg sind. Und das verändert halt Politik als Ganzes, weil andere Charaktere und andere Persönlichkeitsstrukturen dann im Parlament sich quasi wie so aufkonzentrieren. Und ich habe zum Beispiel eine CDU-Kollegin, die war über die Fraktion hinweg super anerkannt und beliebt, weil sie einfach eine Nette war. Die hat auch aufgehört, da waren es auch parteiinterne Konflikte, aber auch zum Beispiel, dass ihr Nazis so lange so Deutschlandflaggen in die Rhein ejakuliert worden war. Haben sie ihr so quasi als Präsent ins Wahlkreisbüro immer wieder geschickt. Und das hat die auch mürbe gemacht. Und vor allen Dingen macht das ja auch Mitarbeiter mürbe, ne? Und so bringst du dann halt Leute an den Punkt, dass sie sich fragen, ob sie sich das noch antun wollen oder nicht.
Es gibt ja auch so diesen Spruch, if you can stand out the heat, get off the kitchen. Also so dieses, ja, wenn es dir in der Küche zu heiß ist, dann geh halt raus, darfst du nicht mitmachen. Also du musst schon irgendwie auch ein bisschen eine Robustheit mitbringen. Und ich erlebe dich jetzt auch immer als sehr tough. Was findest du, wie viel ist da auch Wahrheit an dem Spruch und wie sehr sagst du, so ein Schmarrn, wir brauchen auch Menschen, die eben auch ganz andere Perspektive, andere Charaktere mit reinbringen?
Ich glaube, es ist eine ganz, ganz, ganz falsche Entwicklung. Also ich würde sagen, Jens Spahn ist quasi so jemand, der wird immer übrig bleiben. Ne? Weil wenn Leute wirklich primär an Macht interessiert sind und auch Inhalte und so weiter sekundär sind, und das würde ich jetzt aus einer Außenperspektive für ihn definitiv so einordnen, dann wirst du das immer mitmachen können. Aber quasi rein machtpolitische Motivation führt halt nicht immer zu den besten und gerechtesten und fortschrittlichsten politischen Mehrheiten, würde ich sagen. Und dann kommst du halt an so einen Punkt, wo es plötzlich in der Unionsfraktion fraglich ist, ob es noch eine Mehrheit dafür gibt, dass die Union in der ganz klaren antifaschistischen Tradition zum Beispiel steht. Ne? Weil du Leute hast, die primär darauf gucken, wie werde ich Kanzler, was gibt es da für Mehrheiten? Und wenn du da sehr opportunistisch rangehst, kann quasi die veränderte Zusammensetzung des Parlaments dazu führen, dass sich die Politik ganz dramatisch ändert. Ohne dass die Parteien an der Stelle ihre Prozentwerte so stark geändert hätten. Und ich finde, das siehst du gerade ganz, ganz, ganz krass. Und zu diesem Thema, wenn du die Hitze nicht aushältst, Leute drehen die Hitze bewusst hoch, um Leute rauszukicken. Und das, was wir halt, ich glaube, die Aufgabe von Parteien und von Parteimitgliedern ist es, diese Strukturen zu sehen und zu verstehen. Und ich glaube, gerade wir mit unseren sehr, sehr vielen Neumitgliedern, die sehen sowas oft nicht. Also ich glaube, eine ganz wichtige Rolle von Parteien ist ja, Personal auszuwählen. Und auch Personal so auszuwählen, dass du optimalerweise keine Psychopathen irgendwo hinschickst. Insbesondere nicht in Ämter. Also oft ist die Parteiämter sind ja auch dafür da, Leute auszutesten, wie sie wirklich sind in der Dauer, im Amt, in Verantwortung, um dann zu gucken, sind sie eigentlich der Öffentlichkeit zuzumuten in öffentlichen Ämtern und tatsächlich auch zum Beispiel Regierungsämtern. Und ich glaube, da haben die Mitglieder eine unglaublich große Rolle, ein bisschen bessere Menschenkenntnis zu haben als vielleicht heute manchmal. Und dann ist es aber natürlich auch so, dass Leute auch gezielt kaschieren und nach außen und nach innen sehr unterschiedlich auftreten. Das hast du auch in allen Parteien. Und da müssen dann natürlich die parteiinterne informellen Gesprächsnetzwerke funktionieren, dass sich sowas rumspricht und dass dann auch klar ist, so jemanden kann man nicht wählen. Und da wird es aber kompliziert, weil ja auch über alle Leute gezielt Falschinformationen weitererzählt werden.
Existieren dann zwei Storys.
Genau, und dann ist natürlich die Frage, was sind eigentlich die Mechanismen, um rauszufinden und alles informell, weil es darf ja nichts, sollte ja auch nichts in der Presse stehen, was stimmt jetzt und was stimmt nicht? Und dann wird's halt sehr unübersichtlich. Und also auch ich habe schon, also das ist ja auch spannend, was dann über einen so erzählt wird. Und manchmal erzählen einem Journalisten auch so zurück, was über einen so erzählt wird. Und dann, da fällst du manchmal, kippst du komplett vom Stuhl, ne? Das ist jetzt vielleicht ganz gut, was sie da gerade so macht, aber jetzt so eine schwierige Persönlichkeitsstruktur. Die Frau, also gut, dass sie nie was geworden ist oder so, ne? Also solche Sachen werden ja erzählt. Und ich glaube, wir müssen einfach, also alle bei uns, es muss klar sein, wenn Leute angeschrien werden, wenn Leute eingeschüchtert werden, dass das intern ganz klar angesprochen werden muss. Weil sonst verfestigen sich solche Mechanismen und sonst steigen die auf, die das anwenden. Und es gibt auch, also in Parteien spricht sich ja rum, wer so ist und wer nicht. Und trotzdem ist es immer noch zu oft so, dass diese Leute sich am Ende durchsetzen, weil sie einfach im Schnitt ein bisschen schmerzbefreiter sind. Und ich glaube so, auch Jens Spahn ist ja so, niemand in der Unionsfraktion jubelt, wenn Jens Spahn irgendwo ist. Jens Spahns Macht beruht darauf, dass die Leute so viel Angst vor ihm haben, dass er sich im Zweifel gegen sie positionieren könnte und dass das dann für sie durchaus ein riesengroßes Problem wird. Und darauf beruht Macht. Robert und Annalena haben zum Beispiel ganz anders geführt. Die haben darüber geführt, dass sie so viel Charisma und Außenwirkung hatten, dass die Leute ihnen automatisch in der Partei gefolgt sind. Darüber hatten sie Autorität, darüber haben sie Macht gehabt. Und das hat aber natürlich auch ermöglicht, dass andere Leute gefördert wurden, weil die das auch nicht als Gefahr wahrgenommen haben. Es gibt aber auch einen anderen Führungsstil, nämlich und das sieht man jetzt zum Beispiel bei Klingbeil, wie der gerade die SPD führt. Also quasi da wird jeder abgesägt, der Klingbeil irgendwie gefährlich werden könnte. Zum Beispiel Männer aus Niedersachsen, wie Hubertus Heil. Und da geht es nur darum, bist du hundertprozentig loyal oder nicht. Und das macht Parteien aber auf Dauer auch kaputt, weil du siehst jetzt in der SPD, außer Lars Klingbeil ist da und Pistorius, den konnte er nicht absägen, weil er der beliebteste Politiker in ganz Deutschland ist. Ist da niemand, wo du jetzt sagen würdest, das ist der natürliche nächste Kanzlerkandidat, Kanzlerkandidatin für die SPD, weil das dann natürlich Leute sind, die nur Schwächere um sich positionieren, damit sie nicht angegriffen werden. Und dieses wird oft kombiniert mit einer sehr starken Machtpolitik in die Fraktion rein. Also wenn du Klingbeil quasi an einer Stelle widersprichst, dann kannst du dir sicher sein, dass du in dieser Legislatur in der SPD-Fraktion nichts mehr groß entscheiden kannst. Und so werden halt, das ist auch eine Art von Führung. Und die macht Parteien aber auf Dauer kaputt und die führt halt auch dazu, dass das, was Demokratie ja ausmacht, dass quasi alles angesprochen und ausgehandelt und verhandelt wird, halt nicht mehr passiert, weil Leute wissen, wenn sie den Mund aufmachen, wenn sie irgendwas sagen, was nicht der Spitze genehm ist, dass sie dann aufs Abstellgleis gesetzt werden. Und ich glaube, dass gerade auch die Basis von Parteien und die Mitglieder die Aufgabe haben, sowas zu durchschauen und dann eben auch Lars Klingbeil auf dem Parteitag eine riesengroße Watsche zu geben mit gerade mal 60% Zustimmung. Das ist dann ganz wichtig als Korrekturmechanismus.
Und du hattest ja gesagt, okay, die Küche ist von sich aus schon heiß genug und das wird dann nochmal künstlich heißer gedreht. Und das sind so die Punkte, die man unterlassen muss. Also ich glaube, was ja strukturell im Politikbetrieb ist, einfach durch viele Termine, durch Druck, man steht in der Öffentlichkeit. Dann je nachdem, ich bin jetzt hier im Landtag in München, habe meinen Stimmkreis auch in München, bei mir entfällt zum Beispiel die Pendelzeit. Also ich glaube, von dir das ist ja auch etwas, was der Körper mitmachen muss, immer noch von Leipzig, ne? Bin ich richtig?
Ja, ja.
Von Leipzig nach Berlin. Ja, genau, das ist auch noch, aber trotzdem, das ist ja noch mal so eins obendrauf. Und ich denke aber auch an eine Kollegin von mir aus der Oberpfalz, die fährt auch mit Regionalzug und bla bla bla, braucht die auch innerhalb von Bayern 4 Stunden one way so, ne? Und das bringt ja auch noch mal so zusätzlich Stress rein. Das heißt, da braucht man ja, glaube ich, schon eine gewisse Robustheit verlangt dieser Job, glaube ich, einfach bedingt durch die Strukturen von einem, ja. Und jetzt ist es so, um da auch nochmal auf deinen Beitrag zurückzukommen, aus medizinischer Sicht wissen wir ja, dass so Schlafmangel, Stress und Daueranspannung, was es mit Menschen macht. Und das ist mir auch nochmal so ganz wichtig als Disclaimer für diese Folge. Wir sitzen jetzt nicht als zwei Berufspolitikerinnen, die sehr privilegiert sind, ein gutes Einkommen haben und auch, wo es eine Ehre ist, diesen Job machen zu dürfen hier und weinen uns mal aus, sondern es geht ja darum, was macht es eigentlich, und du hast es schon ein paar Mal angesprochen, mit der Qualität von politischen Entscheidungen, mit der Qualität von Parteien, mit der Qualität von politischem Personal und damit auch mit der Qualität von unserer Demokratie. Und das ist das, was mir eben auch so Sorgen macht. Wie erlebst du das? Du hast schon gesagt, aus deiner Sicht entwickelt sich das in die falsche Richtung. Das Gefühl habe ich auch und vor allem habe ich das Gefühl, wir können uns das einfach immer weniger erlauben. Also ich finde, bei allem, wo wir auch merken, Menschen verlieren Vertrauen in Staat, Verwaltung, Demokratie, in PolitikerInnen und gleichzeitig das Erstarken der AfD, gibt es natürlich wahnsinnig viele Punkte, wo es um Inhalte geht. Und gleichzeitig, finde ich, ist das aber schon auch ein Punkt, wie sind wir als Politikbetrieb eigentlich aufgestellt? Und ich finde, das ist so ein Punkt, wo wir selber eben auch Einfluss haben, was zu verändern.
Also vielleicht nochmal ganz kurze Anekdote dazu, quasi auch wie das körperlich taxing ist. Letzte Sitzungswoche, da hatten sich die Regierungsfraktionen wieder ganz lang gestritten. Ausschusssitzungen wurden verschoben, bis sie sich in letzter Minute doch geeinigt haben. So, dann war irgendwann diese Ausschusssitzung rum und dann standen neben mir so zwei SPD-Kollegen. Und dann sagt der eine so zum anderen, na, du hast heute auch wieder ein paar graue Haare mehr bekommen, oder? Und dann sagt der andere so, ey, wenn du dir Fotos anschaust von mir vor dem Bundestag vor 5 Jahren, ich bin in der Zeit gealtert, das glaubst du nicht. Ein Bundestagsjahr altert wie 7 normale Jahre. Also das war quasi dieser Dialog zwischen diesen beiden SPDlern.
Ja, ich finde, manchmal sieht man das ja auch, Menschen, die wirklich so prominent in erster Reihe stehen, wirklich an. Also ich finde zum Beispiel, Robert hat man die Regierungsjahre auch angesehen. So, ja.
Genau, also das fand ich so spannend in der Ampel. Ne? Olaf Scholz ist ja dafür bekannt, dass bei dem emotional nichts ankommt. Also also weder kann der irgendwas emotional ausstrahlen, aber es ist auch, also quasi die ganze Welt kann sagen, Olaf Scholz, scheiße, es macht mit dem Mann und seinem Selbstbewusstsein gar nichts. Der hat quasi gefühlt wie so eine 20 Zentimeter Hornhaut, sowohl außen als auch nochmal auf seiner Seele und ums Hirn und ohnehin. Ja, und, aber das siehst du halt, genau, also der hat den ultimativen Selbstschutz, der wird auch nachts um 4 immer professionell sein, aber das Problem ist halt, dass der dann eben auch so abgekapselt ist von allem, dass der dann halt auch emotional nichts mehr nach außen transportiert. Und du hast ja gesehen, wie wenig es Olaf Scholz gelungen ist, auch in krassen Situationen die Bevölkerung mitzunehmen. So, und dann hast du das Gegenmodell, Robert und Annalena, den du quasi jede Woche angesehen hast, ob sie gerade 10 Kilo zu- oder abgenommen haben. Also du konntest denen ja zugucken, dass denen das alles viel zu nahe geht. Und die haben aber,
sie zugesetzt hatte.
Genau, und da siehst du ja auch so ein bisschen den Unterschied zwischen den Parteien. Also in der SPD rümpft man da die Nase, weil man sagt, die sind offensichtlich zu krasse Quereinsteiger, die sind
zu zart beseitet
und so weiter. Aber das, also quasi die Hornhaut hat halt politische Nachteile. Und auch ein Kevin Kühnert kommuniziert ja 500 Mal authentischer als ein Lars Klingbeil. Und ich glaube, dass wir uns auch das auf Dauer nicht leisten können. Also das war offensichtlich sehr ungesund, wie Robert auch in diesen Jahren quasi zu- und abgenommen hat und wie du auch gesehen hast. Also neben mir saßen immer so FDP-Kollegen, die waren so, Roberts Haare sind schon wieder grauer geworden. Also das ist, die Leute gucken dir ja auch zu. Du guckst ja dich auch im Bundestag um. Wer ist in den letzten 4 Jahren besonders stark gealtert und wer nicht? Und das ist auch manchmal überraschend, weil da kommen natürlich auch so Faktoren zusammen wie, hat die Familie oder hat die Beziehung die Bundestagszeit überlebt? Das ist ein riesengroßer Stressfaktor auch. Dann natürlich auch, wie viel Druck kriegen die Leute innen ab, auch wenn man es außen gar nicht so merkt. Und da kannst du enorm viel ablesen. Aber also mein großes Plädoyer wäre quasi die Hornhautpolitiker von Jens Spahn bis Olaf Scholz. Die werden uns in den aktuellen, die sind sehr stabil. Die kriegen aber die Bevölkerung nicht mehr überzeugt, weil die Bevölkerung hat ein ganz feines Gespür dafür, ob jemand ehrlich mit ihnen ist oder halt so wie so ein Scholzomat mit ihnen redet. Und ich glaube schon allein für die Akzeptanz von Demokratie und dass sich Menschen noch mit politischen Akteuren identifizieren können. Also es hat ja einen Grund, warum die Leute auch Ricarda oder Heidi Reicheneck so authentisch finden. Heidi Reicheneck ist definitiv, also da sagt man ja auch, die wird, wenn sie so Social-Media-Aufnahmen machen, bewerfen sie ihre Mitarbeiter extra nochmal mit Schlüsselbunden vorher, damit sie nochmal aggressiver wird. Ne? Also es ist ja komplett das Gegenmodell, die maximale Emotion. Und ich glaube, wir müssen halt wieder einen Weg finden, dass der goldene Mittelweg auch in der Politik erfolgreich sein kann. Weil wir in diesen Zeiten die Bevölkerung mitnehmen müssen. Und Jens Spahn und Olaf Scholz werden die Bevölkerung niemals mitnehmen.
Interessant ist ja aber, du hast ja auch schon so dieses Parteiinterne beschrieben. Wir hatten dieses zu zart beseitet. Und es ist ja, glaube ich, schon so oft der Wunsch nach außen, eben mach jetzt hier nicht deine Floskeln, sei kein Scholzomat, zeig dich menschlich, authentisch. Aber das sind ja genau oft die Punkte, die Angriffsfläche bieten und eben gerade intern. Also wo dann so, ja, aber die ist eben zu zart beseitet oder weiß nicht, ob die das durchsteht und da in der Verhandlung dann da hart genug ist und das rausholt. Und wie kriegt man das in Einklang? Also letztendlich diesen Mittelweg vielleicht, den du gerade angesprochen hast.
Na, ich glaube, wir müssen auf jeden Fall anerkennen, dass Menschen wieder authentische Politikerinnen und Politiker wollen und dass man, also Robert wurde ja auch oft auch bei uns vorgeworfen, ne, der lebt nur von seinem Charisma und seinem Charme und da ist nichts dahinter, was aus meiner Sicht nicht stimmt, ne, wenn man jetzt sieht, wie oft Robert auch richtig gelegen hatte bei Waffenlieferungen an die Ukraine und so weiter, lange vor der Mehrheit der Partei, dann sieht man, dass Robert, glaube ich, nicht nur die schöne Fassade war, in die, und das war ja immer die Erzählung, ne? Robert Habeck ist nur da, wo er ist, weil alle Journalistinnen immer verliebt in ihn sind. Also das, da haben wir auch eine krasse Objektifizierung von einem Mann mal erlebt, ausnahmsweise. Ich glaube, dass wir anerkennen müssen, dass Leute, die Charisma und Authentizität ausstrahlen, tatsächlich, dass das was Gutes und was Notwendiges ist in der aktuellen Zeit. Und vor allen Dingen auch, dass wir Quereinsteiger belohnen müssen. Also die Menschen werden sich halt im Zweifelsfall nicht mit jemandem identifizieren wie Jens Spahn, der seit seinem fast 20. Lebensjahr ununterbrochen im Bundestag sitzt und nie was anderes gemacht hat. Diese lange Zeit im Bundestag, also dieses Berufspolitikertum, hat natürlich krasse Vorteile, weil der halt mit 28 schon im Bundestag so lange war, wie Quereinsteiger erst mit 48 im Bundestag sind. Ne? Und auch die Netzwerke sind natürlich riesig, die diese Leute haben, die nie was anderes gemacht haben als Politik. Und die sind natürlich auch in diesen ganzen Ränkespielen viel geschulter. Also mir hat mein CDU-Kollege gesagt, Paula, du kannst CDUler in zwei Sorten einteilen, die in der Jungen Union waren und die nicht. Und die nicht in der Jungen Union waren, die sind immer viel zu unelegant in ihren Intrigen. Und das fand ich eigentlich ganz hübsch, weil seitdem sehe ich die Union mit anderen Augen, weil ich die jetzt auch so einsortiere. Aber wenn wir authentische und auch Quereinsteiger, Politikerinnen und Politiker haben wollen, mit denen sich Leute identifizieren können, also vielleicht auch mal Leute, die halt auch länger im Beruf waren, dann müssen wir als auch Partei auch honorieren, wenn die in diesen Machtspielen und Ränkespielen und Netzwerken natürlich noch nicht so lange und tief drin sind wie die anderen. Also die Frage ist, wie schaffen wir es als Partei, das zu honorieren, was die Wählerinnen und Wähler honorieren? Und also es gibt ja auch immer unglaublich viele Politikwissenschaftsstudierende, die dann mit uns so qualitative Interviews machen und die das zum Beispiel auch solche Sachen abfragen. Und bei denen ist dann immer ganz spannend, dass die so quasi auch abfragen, was man so an quasi wie eigentlich es passieren kann, dass man in Wahlkreisen Leute aufstellt, die in der Partei mehrheitsfähig sind, von denen man von vornherein weiß, dass sie den Wahlkreis niemals gewinnen werden. Ne? Also quasi, da gibt es so Theorien, umso weiter eine Parteimitgliedschaft in einem Wahlkreis quasi soziodemografisch sich entfernt von der Wählerschaft im Wahlkreis, also dass diese Logiken immer weiter auseinandergehen, was am Ende, glaube ich, aber dann eben auch ein Problem für Politik ist. Und das sehen wir auch so ein bisschen in den USA. Ne? Also wer da in den Primaries bei den Republikanern sich durchsetzt, ist ja nicht unbedingt der Republikaner oder der Demokrat, der für diesen Wahlkreis am repräsentativsten ist. Und dann bekommst du halt Probleme, weil du dann immer polarisiertere Parlamente bekommst, wo es dann in der Krise unglaublich schwer fällt, auch mal eine gemeinsame Entscheidung über Parteien hinweg zu machen. Also brauchst du ja auch die Gesprächskanäle zwischen Parteien. Und jetzt zum Beispiel im Bundestag gibt es gerade das Phänomen auch aus der Union, dass die Leute, die Quereinsteiger sind und also bei der Union die Intrigen nicht so gut hinkriegen, dass gerade die sagen, die verschiedenen Quereinsteiger in der Politik müssen über die Fraktionen mehr zusammenarbeiten, weil es jetzt gerade offensichtlich schlecht funktioniert. Und wir, also das ist dann deren Selbstwahrnehmung, mehr gesunden Menschenverstand haben und im Zweifel auch noch mal eher quasi das Wohl der Allgemeinheit über die Parteiinteressen stellen. Aber also mit einem Jens Spahn wird es halt schlechter gelingen als mit einer Fleischereimeisterin, die erst seit einem Jahr im Bundestag ist. Und das finde ich halt auch ganz spannend, weil am Ende hängt das alles miteinander zusammen.
Und jetzt hast du schon gesagt, okay, wo haben Parteien eine Verantwortung oder was muss einem da auch gelingen? Das ist natürlich, glaube ich, jetzt zum Beispiel bei uns Grünen mit Basisdemokratie, wo Aufstellungsversammlung jedes Mitglied stimmberechtigt ist, hängt ja dann auch immer an jedem einzelnen Mitglied, dass ja so diese Menschenkenntnis mitbringen, wie du es vorher auch genannt hast, und irgendwie sagen, ja, die ist zwar irgendwie nett und die hängt immer mit mir abends noch bei einem Bierchen ab, aber wenn ich jetzt mal gucke, wer hat denn hier Wahlchancen, vielleicht entscheide ich auch nicht nur so nach meinem Gefühl und wen ich jetzt besonders sympathisch finde oder mit wem ich mich besonders gut verstehe, sondern halt auch aus einer politischen Verantwortung auch heraus als Mitglied. Aber wenn wir nochmal das große Bild uns angucken, wer trägt denn Verantwortung dafür, dass politische Arbeit, ich sage jetzt nochmal, gesünder organisiert wird? Sind es die Parteien, die Fraktionen, die Parlamente oder sind es die Führungspersonen an den jeweiligen Stellen?
Das sind alle zusammen, aber gerade die Führungspersonen, also das ist, glaube ich, in jeder Partei so, wenn du einmal die Macht hast, tust du alles, um sie nicht abzugeben, mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen. Und deswegen braucht es da, glaube ich, andere Kontrollmechanismen oder auch Mechanismen, die das sicherstellen. Und ich glaube tatsächlich, dass in dem Moment, wo Kulturen sich wandeln, wo das normal wird, Leute so quasi Macht auszuüben, indem man einschüchtert, psychologisch fertig macht, Leute isoliert, um sie quasi fertig zu machen und so weiter, dass das in dem Moment, wo das Dritte in der Partei, in der Fraktion oder anderswo sehen, dass das quasi angesprochen werden muss und Konsequenzen haben muss, weil es am Ende Politik für alle schlechter macht. Und da sind wir heute noch nicht. Und ich glaube, da haben Medien natürlich auch eine ganz große Aufgabe. Mhm. Also es ist definitiv so, dass Medien da, je nachdem wie tief sie sich da auch reinarbeiten, teilweise mit die wichtigste Kontrollfunktion haben, weil sie das dann einfach aufschreiben. Aber es gibt auch, also ich habe ja vorhin von diesen Geschichten erzählt, die da so geschrieben wird, das wird halt, das machen Medien auch. Ne? Also es gibt auch so Auftragstexte und Gefälligkeitstexte, was weiß ich. Ich gebe dir jetzt das und das, dafür schreibst du mir das und das. Und wenn man das so zum ersten Mal erlebt, dann fällt man auch ein Stück weit und also ich will überhaupt nicht rechten Narrativen das Wort reden. Ne? Aber es ist definitiv so, dass das Presse auch heute in der aktuellen Bundesrepublik nicht ideal in allen Fällen funktioniert und es da große Unterschiede auch zwischen Medien und Journalisten gibt, wie qualitativ hochwertig und moralisch vertretbar die arbeiten. Und das ist aber, glaube ich, auch so ein Punkt, dass man auch da, also die Rolle der Medien in der Art und Weise, wer setzt sich durch am Ende und dass jetzt zum Beispiel auch so extensiv darüber geschrieben wird, wie problematisch Jens Spahn und seine Art der Machtausübung ist, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, damit eine Bevölkerung, die ja nur begrenzt Zeit hat, sich ein Bild von Politikern zu machen, dass die halt auch informiert entscheiden kann.
Vielleicht können wir uns auch noch mal so ein bisschen angucken, was wären dann aber schon so Stellschrauben auch wirklich im Parlament, die man verändern kann. Also ich sage jetzt mal aus meinem persönlichen Erleben, ich bin jetzt von einem guten Jahr Mutter geworden, auch während dem Mandat. Ich sage jetzt mal, ich glaube, da hat sich bei euch ja im Bundestag auch ein bisschen was getan. Und ihr seid ja gerade dran, dass es zum Beispiel eine Elternzeit für Abgeordnete gibt. Ne? Das ist ja auch etwas, wo man strukturell, finde ich, etwas gesünder gestalten könnte, weil das natürlich auch auf den Körper geht, wenn du nach 8 Wochen eigentlich wieder ran musst und da dann nicht mehr so Rücksicht drauf genommen wird.
Wobei ich einen Kollegen habe, der sagt, er schläft mit Neugeborenem mehr als in der Berliner Sitzungswoche. Was ja auch viel aussagt. Ne? Also genau. Genau.
Natürlich auch bedenkenswert. Auch, ich finde es immer krass, um wie viel Uhr überhaupt Parlamentsbetrieb teilweise noch stattfindet. Also wenn du irgendwie so Tagesordnung kriegst, wo das Ende auf irgendwie 2 Uhr nachts angesetzt ist. Why? Also könnte man nicht sagen, Parlamentsbetrieb endet spätestens um 20 Uhr und dann machen wir am nächsten Tag weiter. Was würdest du sagen, sind noch so Stellschrauben?
Na, auf jeden Fall die Ausschussvorsitzenden, die Sitzungsleitung, das Präsidium, die einfach eine unglaublich große Macht haben in der Art und Weise, wie im Parlament. Also das eine ist, du musst die freie Rede garantieren. Und wir haben teilweise Ausschussvorsitzende, die sagen, du darfst das Wort dreist nicht mehr benutzen im Ausschuss. Ja, das ist offensichtlich komplett drüber. Aber auf der anderen Seite, wenn Leute wirklich fertig gemacht werden, dann einzuschreiten, das ist, glaube ich, super wichtig. Was auch super wichtig ist, ist, dass einfach der einzelne Abgeordnete auch genug Ressourcen hat, um quasi auch wenn in Fraktionen was schief läuft, genug Power zu haben, damit sich dann auch eine Gegenbewegung ausbilden kann. Also dass eben möglichst wenig nur in Gremien entschieden wird, dass eine möglichst große Transparenz da ist. Und am Ende war es aber auch im Bundestag so, es mussten erst in der vorletzten Legislaturperiode in einer Nacht 2 Abgeordnete umfallen, damit man gesagt hat, oh, diese Nachtsitzungen sind wirklich problematisch. Dann hat man im Bundestag den Mittwoch noch zum Sitzungstag erklärt und kurze Zeit später war es so, dass du noch einen Sitzungstag mehr hattest und es trotzdem wieder bis nachts um 3 ging. Ne? Mhm. Und da war es, glaube ich, aber auch gut, dass wir das Parlament insgesamt kleiner gemacht haben weil das dazu führt, dass natürlich nicht mehr ganz so viele Abgeordnete immer reden müssen. Also das merkst du jetzt schon auch. Und aber es sind nicht nur die Sitzungen des Bundestags, die bis nachts um drei gehen. Also ich habe Parteitage erlebt, wo ich zu Besprechungen nachts um zwei vorgeladen wurde. Ich habe, das ist auch regelhaft, dass du in der Sitzungswoche irgendwelche Zoom-Schalten 23 Uhr reingeknallt bekommst. Das ist alles nicht gesund. Es gibt eben auch die Taktik Robert zum Beispiel und Annalena, die haben ja auch sehr viel über Außenwirkung generiert und hatten auch sehr viele Termine in diese Richtung. Und du kannst Leute natürlich auch fertig machen, indem du sie dann noch in zusätzlich 50 Schalten zwingst, wo sie einfach nur sitzen müssen, weil sonst irgendwas ohne sie entschieden wird. Und das können dann natürlich vor allen Dingen Leute machen, die halt nicht noch 50 andere Termine mit Außenwirkung haben. Und ich glaube, also auch diese Unart, dass du Leute in Prozesse zwingst, um ihnen einfach die Zeit und die Regenerationszeiten zu nehmen, ohne dass diese Prozesse, dass die irgendein Ziel haben sollen. Es geht nur darum, Leute zu binden. Ich glaube, auch diese Unsitte müssen wir hinter uns lassen.
Zum Abschluss möchte ich gerne mit dir auch wirklich nochmal so ganz, ganz konkret, weil wir haben gute Ideen, aber trotzdem, sowas muss ja auch erst wieder implementiert werden. Was kann man so ganz praktisch tun als Abgeordnete, als Fraktion, als Partei oder eben auch als einfaches Mitglied, um Politik gesünder zu machen und damit auch besser zu machen? Also ich will das Problem überhaupt nicht individualisieren. Ich glaube, das ist auch durch unser Gespräch rausgekommen, dass das schon Strukturen sind. Und trotzdem fängt, glaube ich, auch so ein politischer Kulturwandel auch bei jedem Einzelnen an. Und ich finde es zum Beispiel einen Beitrag wichtig, zum Beispiel unser Gespräch heute, dass man auch offen drüber spricht und auch mal sagt, ja, das macht krank oder ich habe da auch vielleicht keinen Bock drauf. Also ich erlebe das auch oft, dass wenn man mit Menschen drüber spricht, dass dann auch viele Mitglieder auch sagen, auch die weit weg von Ruhm und Ehre sind, sondern mit einem Ehrenamt, die sagen, ich kann ja gar keinem Hobby mehr nachgehen oder ich traue mich nicht zu sagen, ich möchte heute Abend nicht, ich möchte heute Abend mal lieber den Abend mit meinem Mann oder mit meinen Kindern verbringen oder möchte mal wieder Freunde treffen. Und das finde ich eigentlich ziemlich krass, wenn man das Gefühl hat, ich darf das gar nicht mehr sagen oder ich muss mir vielleicht schon so eine Ausrede, eine kleine Notlüge überlegen, warum ich leider an dieser Sitzung nicht teilnehmen kann und einfach gerne auch noch meinem Privatleben nachgehe. Und ich glaube, auch das macht Politik besser.
Genau, also zum Beispiel ganz konkretes Beispiel aus meinem Landesverband. Ich hatte diese Woche eine Familienfeier, die seit 2 Jahren geplant war und konnte deswegen ausnahmsweise nicht zur monatlichen Landesverbandsschalte gehen. So, das haben wir ungefähr 5-mal gesagt. Dann wurde aber immer gesagt, nee, du musst. Dann haben wir irgendwann den Kompromiss gemacht, okay, ich schalte mich für 5 Minuten zu und dann gehe ich wieder raus. So, und du konntest drauf warten, dass danach die Leute kamen, ja, also du warst ja nur 5 Minuten da. Also das haben wir jetzt schon als respektlos wahrgenommen. Ne? Und das ist aber ein großes Problem. Also ich würde sagen, insgesamt, umso länger du Sitzungen machst, umso ausführlicher du Debatten machst, umso mehr Ständen und AG-Sitzungen und so weiter du teilnehmen musst, um in der Partei Wirkmacht entfalten zu können. Da geht es ja noch nicht mal um Mandate, es geht ja auch um sowas wie Kreisvorstände und so weiter. Umso mehr zwingst du alle Leute raus aus der Politik, die noch Familien, einen normalen Job haben, Menschen pflegen müssen oder. Und deswegen kriege ich auch immer große Probleme, wenn so Kreisverbands- Stadtparteitage viel zu lange gehen. Weil du kannst ja zugucken, wer den Raum verlässt nach 2 Stunden und wer sitzen bleibt. Und wir haben teilweise Kommunalparlamente, da sitzen für uns nur Senioren und Studierende. Weil das die mit den Zeitressourcen sind. Aber so, da funktioniert Demokratie auch nicht, weil da sind große Bevölkerungsteile nicht abgebildet. Das heißt, was können wir konkret machen? Ich glaube, wenn du als Partei wirklich breite Teile der Gesellschaft repräsentieren willst, musst du deine Sitzung so machen, dass sie nicht nur denen zugutekommen, die maximal viel Zeit haben oder bereit sind, alles andere aufzugeben. Also kurze Sitzungen, knackige Debatten, digitale Formate. Also mir ist es auch ein ganz großes Anliegen, dass Leute, die arbeiten, auch Ehrenamt machen können. Das ist ja sehr unterschiedlich möglich in unterschiedlichen grünen Strukturen. Und ich glaube tatsächlich, dass Menschen, wenn sie bei den Grünen eintreten, eine Kurzschulung bekommen sollten, wie man pathologische Persönlichkeitsmerkmale erkennt. Da ist, glaube ich, eine ganz große Wissenslücke.
Und ich glaube, was auch jeder Einzelne und jede Einzelne machen kann, ist so dieses ein bisschen mehr mit Wohlwollen reingehen. Also gerade wenn es auch parteiintern ist, dass man irgendwie nicht hinter allem gleich eine Intrige vermutet oder ich sollte da ausgestochen werden, sondern irgendwie auch, dass wir immer noch versuchen, den Menschen zu sehen, weil, das hatten wir ja vorhin auch, den Menschen wollen ja auch die Wählerinnen und Wähler haben und dass wir auch sagen, hey, wir haben eben als Mitglieder, als Demokratinnen auch ein Interesse daran, dass wir da Menschen in den Ämtern haben, denen auch noch was anderes möglich sein muss und eben ja von ihnen vielleicht auch nicht verlangen, dass sie bei jeder Sitzung die ganze Zeit dabei sind und irgendwie so ein bisschen das größere Ganze auch noch mal sehen und es nicht so fokussiert oder in so einem Tunnelblick nur auf eins fokussiert sehen. Ich will mich auf jeden Fall ganz herzlich bedanken. Ich fand das Gespräch mit dir abseits von dem Thema politischer Kulturwandel und gesündere Politik sehr spannend. Ich glaube, da haben viele auch noch mal was über den politischen Betrieb in Berlin erfahren, was da auch so hinter den Kulissen passiert. Und möchte mich ganz herzlich auch für deine Offenheit bedanken und deinen Mut. Also ich erlebe dich als eine Person, die da eben auch sehr offen drüber spricht. Und ich finde, das ist Teil eines politischen Kulturwandels. Und freue mich, dass ich da eine Verbündete in dir entdeckt habe. Und ich glaube, das ist für viele wirklich auch ein Vorbild. Und das ist, ja, da kann man sich eine Scheibe dran abschneiden. Und auch das kann man selber machen, dass man sagt, hey, ich bin auch im Kleinen ein Vorbild, benenne solche Sachen, wenn die mir auffallen, oder mache da eben auch nicht mehr mit oder traue mich auch mal zu sagen, das setzt mir zu oder ich möchte einen freien Tag. Also dieses offen drüber sprechen und da auch keine Angst haben, sich auch nicht in eine Abhängigkeit begeben. Also ich erlebe dich da auch als sehr unabhängig. Ja.
Und das, was unglaublich hilft, ist auch, sich mit Leuten aus anderen Parteien zu verbünden, weil das ist ein Phänomen, das in allen demokratischen Parteien auch vorhanden ist. Genau.
Absolut. Dann vielen Dank und alles Gute für deine weitere Arbeit, vor allem die Maskendeals aufzuklären und Jens Spahn.
Mal gucken, wie
Und
lange
deine
er sich
Lippe
noch
zu
wehrt.
behalten, genau.
Genau. Tausend Dank auch euch und liebe Grüße nach München.
Ganz schön schwere Kost. Also ich fand das Gespräch mit Paula super, super spannend. Jetzt haben wir sehr viel darüber gesprochen, wie ungesund Politik sein kann. Deshalb sprechen wir in der nächsten Folge mit Dr. Nina Bürklin, wie man in einem Krankensystem gesund bleiben kann. Da will ich jetzt nicht das Problem aufs Individuum verlagern, aber da wollen wir euch eben auch nochmal Strategien an die Hand geben, wie ihr in so einem System, und wir bewegen uns ja in der Politik, aber auch am Arbeitsplatz und in anderen Kontexten immer in Systemen, was man trotzdem als Individuum eben tun kann, um seine Gesundheit zu erhalten.